Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Der Prophet Jeremia sagt mal: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Wenn wir die große Bibel haben, das Erste Testament ist eingeteilt in drei Teile: die Geschichtsbücher, die prophetischen Bücher und dazwischen die weisheitlichen Bücher. Und das Neue Testament ähnlich in drei Teile, auch wieder Geschichtsbücher, weisheitliche Bücher, also die Briefe und ein prophetisches Buch. Die prophetischen Bücher, die gehen manchmal unter. Und so hat der Ausschuss für Gottesdienst entschieden, ja, wir wollen eine kleine Predigtreihe zum Propheten Hosea machen. Heute fangen wir damit an. Die Propheten, nicht immer ganz einfach, wenn man den durchliest, aber wir laden trotzdem ein, auch zu Hause mal das ganze Buch zu lesen und dann vielleicht zu erfahren, was Jeremia sagt: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich darf fragen, hat jemand heute Geburtstag? Feiert heute jemand seinen besonderen Tag? Dann wollen wir ein Lied singen. Dem ist nicht der Fall. Wir begrüßen gemeinsam Gott und singen ihm zu: Erweckt mich alle Morgen.
lade Sie ein, den Psalm mit mir zusammen im Wechsel zu lesen. Die Fensterseite beginnt und die, naja, ist auch Fensterseite, aber mehr die Seite zur Kanzel hin, nimmt den zweiten Vers und dann immer weiter im Wechsel. Ich sprach, dahin ist mein Glanz und mein Vertrauen auf den Herrn. In all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken, ich bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mir etwas anderes zu Herzen nehmen, darauf darf ich hoffen. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Erbteil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm sucht. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder, weil seine Liebe so reich und groß ist. Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammen mit dir Zeit verbringen können. Danke, dass du uns in Liedern, Predigt und Musik begegnen willst. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Tagen zu dir. Manche sind gehetzt von ihrem Alltag, vom Stress bei der Arbeit. Manche kommen ganz entspannt aus den Herbstferien. Manche kommen aus der Einsamkeit, andere aus einer Zeit voller Sorge. Hole du uns ab in die Zeit mit dir. Du weißt, was jeder von uns braucht. In der zurückliegenden Zeit ist uns vieles gelungen und wir haben nach deinen guten Ideen gelebt. Einiges ist uns aber auch nicht gut gelungen. Wir haben andere neben uns übersehen, statt uns ihnen zuzuwenden. Wir haben schlecht über andere geredet, statt uns für sie einzusetzen oder mit ihnen zu reden. Wir haben uns selbst nicht genug beachtet, sondern bei der Arbeit selbst ausgebeutet und überfordert. In der Stille sagen wir dir, was uns von dir trennt und belastet. Wir bitten dich, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Es wird uns zugesagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht Gott, der Herr. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
Thank you.
Die Lesung heute stammt aus dem zweiten Buch Mose. Es sind die 10 Gebote, der Anfang der 10 Geboten, Kapitel 20. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland herausgeführt, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied und Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte uns. Halleluja. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, und ich bitte Sie, wenn es möglich ist, sich dazu zu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Herzlichen Dank für die Kollekte am letzten Sonntag. Es kamen 784,22 € zusammen. Möge Gott die Gaben segnen dort, wo sie ankommen. Heute sammeln wir in der Klingelbeutel-Kollekte für die Arbeit mit den Senioren. Wir haben ja extra hier eine Seniorenschwester eingerichtet, die Karin Mann, und eingerichtet haben wir die extra. wir haben eine Stelle eingerichtet und die besetzt die Karin. Und das ist eine wichtige Stelle, weil hier im Stadtteil der Altersdurchschnitt immer mehr wächst und die Menschen ein Angebot brauchen, wo sie Gott kennenlernen können. Und herzliche Einladung dafür zu geben. Wir unterstützen am Ausgang ausländische Partnerkirchen bei der Kirchenerhaltung. In Europa gibt es viele Partnerkirchen von der EKD und von der EKIA, und diese Menschen dort haben oft nicht die finanziellen Mittel, ihre eigenen Gebäude auch zu erhalten, zu sanieren oder in irgendeiner Weise auch die entsprechende Technik zu kaufen. Damit sie das können und damit da sie einen Ort haben, wo sie sich sammeln, sammeln wir am Ausgang für diese Kirchen. Und wir singen gemeinsam das nächste Lied. Der Prophet Hosea, der hatte wahrscheinlich kein Mikro. Ich habe jetzt eins und darf reden. Hosea, einer der Propheten. Was stellt man sich unter einem Prophet vor? Vielleicht stellt man sich da jemanden vor auf der Kirmes. Jemand, der im Zelt sitzt, in eine Glaskugel reinguckt und die Wahrheit vorhersagt. Bei den Propheten im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da ist der Aspekt, ja, sie sagen etwas in der Zukunft, zum Teil voraus, aber sie sind immer Sprachrohre von Gott. Sie sagen nicht einfach irgendwas, was ihnen einfällt, sondern sie empfangen. Sie hören etwas, sie sehen etwas, sie empfinden etwas und geben das weiter. Manchmal wollten die auch gar nicht diese Dinge tun. Das sind nicht immer einfache Sachen. Viele von diesen Propheten, die sagen, nimm nicht mich, ich bin zu klein, nimm nicht mich, ich bin zu jung, nimm mich nicht, ich kann gar nicht richtig sprechen. Und doch werden sie genommen. Und Gott spricht durch sie. Und sie sind mutig. Gott spricht durch die Propheten mit dem Volk Israel. Gott und das Volk Israel, das sind Partner. Gott sagt, ich habe Israel aus der Feindschaft, aus der Sklaverei befreit. Die waren dort in Ägypten und ich habe sie herausgeführt durchs Rote Meer. Und ich habe sie gefragt, wollt ihr mein Volk sein? Und diese Menschen damals, die Israeliten am Berg Horeb, haben gesagt, ja, wir wollen zu dir gehören. Und Gott gab ihnen dann sozusagen einen Verhaltenskodex, die 10 Gebote, und sagte, wenn ihr euch daran haltet, dann spiegelt ihr mein Wesen wider. Dann zeigt ihr, ja, so bin ich. Weil ich möchte, wenn ich euch als Volk habe, nicht, dass ihr meinen Namen und mein Wesen falsch darstellt. Weil ich will, dass die anderen Völker das auch sehen. Und dass ihr selber das sehen könnt, was für ein guter Gott ich bin. Und so führt er diese Menschen dann in das Land Palästina, damals Kanaan. Und dort leben sie gemeinsam. Gott sorgt für sie, Ernte, Schutz, Frieden, Shalom. Und die Israeliten beten ihn an. Und immer wieder kommt es dann, dass sie das aber vergessen. Dass sie denken, ja, wo kommt das eigentlich her, das, was wir alles haben? Und sie sehen dann, ah, die anderen Völker, die haben auch Götter. Vielleicht kommt das daher. Und so gibt es in Israel immer wieder den Kampf, wer ist denn der wahre Gott? Wer leitet uns? Wer ist für uns da? Und er sendet immer wieder Propheten, seine Sprachrohre, die Israeliten immer wieder darauf hinweisen sollen, ihr habt doch einen Partner, der heißt Jahwe, das ist der Gott Israels. Und manchmal hören die Israeliten und manchmal nicht. Hosea, ich lese mal den ersten Vers, Kapitel 1, vor, das sind die Worte des Herrn, die geschehen sind zu Hosea, dem Sohn Beeris, in der Zeit, als Usia, Jotam, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, König von Israel. Um das zeitlich einzugrenzen, das ist wahrscheinlich 750 bis 725 vor Christi. In dieser Zeit hat er gewirkt. Israel war geteilt, 11 Stämme hatten sich zusammengeformt und waren Israel, und dann gab es im Süden Juda, einen kleinen Stamm. Und diese 11 Stämme hatten den König Jerobeam, und die anderen hatten diese 4 Könige. Und zu dieser Zeit erzählte dann Hosea von Gott. Und Gott fühlt sich wieder betrogen von seinem Volk. Er sagte, ich habe ja vorhin erzählt, er hat die aus Ägypten rausgeholt. Er hat ihnen geschworen, ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Und ich habe euch hier in dieses Land geführt, wo es gut ist zu leben. Und ihr betet nun andere Götter an. Ich habe euch doch aus der Wüste rausgeführt und geweidet, aber euer Herz, das denkt nicht mehr an mich. Das denkt, ihr habt das selber erarbeitet. Es erhebt sich in gewisser Weise. Und Gott fühlt sich betrogen. Er sagt, ich war ja treu zu euch und ihr wart untreu zu mir. Und Hosea soll das nun durch eine Zeichenhandlung deutlich machen. Eine Zeichenhandlung, das sind Dinge, die er tun soll, die nicht nur Worte sind. Wenn man das Buch liest auf Hebräisch, das ist sehr poetisch geschrieben, in Poesie, damit Menschen sich das auch merken konnten. Das, was gesagt wurde, das sollte nicht vergessen werden, sondern sollte durch Reimform und andere Elemente behalten werden. Und Gott sagt, manchmal reicht das Wort nicht, dann tut eine Zeichenhandlung. Dann tut etwas und das bildet eine Wahrheit ab. Entweder eine, die in der Zukunft kommt oder eine, die jetzt im Hier und Jetzt ist. Und Gott, als er anfing zu reden, in Vers 2 wird geschrieben, als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach der Herr zu Hosea, geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder. Denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und Hosea ging hin und nahm Goma, die Tochter Dibalims, zur Frau. Hosea soll eine Prostituierte heiraten, als Zeichenhandlung. Das klingt für uns auch erstmal fremd. Was ist das für ein Gott, der so etwas tut? Doch Gott, der möchte das wirklich, dass die Menschen das begreifen und sagt, Worte reichen hier nicht. Hier muss eine stärkere Handlung her. Und Gott gibt nun den Auftrag, Hosea, heirate eine Prostituierte. In der patriarchalen Gesellschaft damals, da ist Hosea wahrscheinlich zu dem Vater von Gomer gegangen, hat um die Hand gebeten, hat einen Brautpreis gezahlt und hat sie als Frau genommen, hat sie geheiratet. Da war nicht viel Mitspracherecht von Gomer. Das war damals noch nicht so in dem Fall. Und Hosea nimmt Gomer nun mit nach Hause. Er versorgt sie. Im Kapitel 3 könnte das sein, dass das ein Bild von ihm ist. Da wird gesagt, er versorgt sie mit Kleidung, mit Essen, mit Parfüm und Ölen. Er kümmert sich um sie, er liebt sie. Doch sie scheint ihn nicht so zu lieben, nicht bei ihm zu bleiben. Wenn man Kapitel 3 sich anschaut, könnte es sein, dass sie immer wieder hingeht und Freier nimmt. Immer wieder ihre Sicherheit noch bei anderen Männern sucht. Obwohl sie jetzt verheiratet ist und Sicherheit hat, sucht sie immer wieder woanders nach ihrer Sicherheit. Und Gott spricht nun und sagt, so verhaltet ihr euch. Ihr Israeliten, ihr verlasst den Bund. Mein Bündnis, unsere Partnerschaft, die ich mit euch geschlossen habe. Und Gott prangert das an. Ich habe es vorhin vorgelesen, im Exodus 20, in den 10 Geboten am Anfang, da steht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Ich bin euer Gott und sonst niemand. Gott vergleicht seine Beziehung mit Israel wie die eines Ehemannes mit einer Ehefrau. Beide gehören zusammen. Und Gott erlaubt keine offene Beziehung, wo noch andere Götter mit drin sind. Damals Baal oder Asherah, Fruchtbarkeitsgötter, sie sollen nicht angebetet werden. Es soll keine Vermischung geben. Hier mal ein wenig, dort mal ein wenig. Er verlangt Monogamie, Monotheismus. Und er sagt in Kapitel 13 aus Hosea, ich lese die Verse vor, sie haben sich mit Baal versündigt und dennoch sündigen sie immer weiter. Aus ihrem Silber gießen sie Bilder, wie sie sich's erdenken. Es sind doch nur Götzen, die können doch nicht helfen. Ihnen sagen sie, seien Menschen geopfert, Kälber wollen sie küssen. Darum sollen sie sein wie die Wolke am Morgen, wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Ich bin doch der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her. Einen Gott neben mir sollst du nicht kennen und keinen Heiland als mich allein. Gott ruft und sagt, ich alleine bin Gott. Ich alleine soll angebetet werden und nicht andere Götter, die ihr euch selber machen könnt. Und das gilt auch für uns heute noch. Gott will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit all unserer Kraft. Da soll keine Liebe an andere Götter verschwendet werden. Und das Wort Götter, das klingt jetzt groß, ja, was heißt das? Die Erklärung von Luther finde ich ganz passend. Daran, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Da, wo du Sicherheit und Heil suchst, da findest du plötzlich eine Art Gott, einen Abgott. Und wir können uns fragen, wo suchen wir Sicherheit? Bei dem Dreieinen Gott? Oder bei anderen Göttern, wo erwarten wir unsere Gesundheit her, unsere Sicherheit im Job, unsere Versorgung mit allem, was nötig ist im Leben. Gott sagt, von mir allein kommt das. Sucht es bei mir, nicht an anderer Stelle. Und dann geht die Zeichenhandlung weiter. Goma wird schwanger und auch Gott gibt Anweisungen, wie die Kinder heißen sollen. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 3 bis 8 bis 9. Goma ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und Gott sprach zu Hesea, nenne ihn Jezreel, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Haus Jehu und will mit dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und Vers 6, und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter, und er sprach zu ihm, nenne sie Lo-Ruchamah, das heißt, kein Erbarmen, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, noch ihnen vergeben. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter. Und als sie Lo-Ruchamah entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, nenne ihn Lo-Ami, das heißt, nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der eure sein. Harte Worte, die Kinder erhalten Namen, Jezreel, kein Erbarmen, nicht mein Volk. Namen, die zeigen, Gott hat etwas entschieden, hat ganz klar eine Meinung. Er möchte dieses Volk Israel, er sagt zu ihm, du bist nicht mein Volk. Du handelst nicht so und dann will ich auch nicht dein Gott sein. Was ist hier los mit dem Gott, den wir gerade besungen haben, der vergibt, der unsere Schuld hinabwirft in das Meer, der nicht mehr unserer bösen Taten oder unserer Sünde gedenkt? Ich denke, aus dem Text zwei Dinge sind hier zu sehen. Gott ist ein gerechter Gott, ein Gott, der für Gerechtigkeit kämpft und Ungerechtigkeit hasst. Hosea wirkte 725 vor Christus. Und vor ihm gab es schon andere Propheten, die Israel aufrütteln sollten. Doch es scheint, dass diese wörtlichen immer wieder Anklagen und Aufrüttelversuche nicht funktioniert haben oder nur für kurze Zeit. Und die Israeliten fallen in ihre alten Muster. Und Gott hatte bisher seine Treue gehalten. Er hatte Regen geschickt, keine Dürre, Ernte und hatte sie vor fremden Kriegsmächten immer wieder bewahrt. Doch die Israeliten beten immer weiterhin Götter an und sie handeln nicht in seinem Sinn, nach den 10 Geboten. Sie sollen ja sein Wesen widerspiegeln, so wie er sich eigentlich den Israeliten zuwendet. So sollen die anderen Völker aus dem Verhalten der Israeliten sehen, so ist Gott. Und es soll Gerechtigkeit herrschen. Und doch werden die Schwachen unterdrückt. Die Priester verkündigen nicht Gottes Wort, sondern ihr eigenes. Und so klagt Gott jetzt das ganze Volk an. Später geht er auch an einzelne Personen und sagt, die Hauptschuld liegt eigentlich bei den Priestern. Ihr habt nicht richtig das Volk geleitet. Die konnten gar nicht anders, weil ihr sie nicht geleitet habt. Und Gott möchte dieses Unrecht, was gerade herrscht, auch eine soziale Ungerechtigkeit, die dort geherrscht hat, unterbrechen. Er will das Unrecht nicht mehr. Und er merkt, mit Worten geht das nicht mehr. Er schickt immer wieder Propheten, aber es funktioniert nicht. Und so macht Gott ernst und sagt, wenn ihr euch nicht verhaltet wie mein Volk, dann seid ihr nicht mehr mein Volk. dann steht er nicht mehr unter meinem Schutz. Und so, einige Jahre nach dem Wirken von Hosea, 722, kommen die Assyrer ins Land und sie nehmen die Hauptstadt Samaria ein und führen auch viele in die Gefangenschaft. Die 11 Volksstämme von Israel werden weggeführt. Juda bleibt noch ein wenig im Land. Doch das Land wird befreit. Gott unterbricht den Kreislauf der Ungerechtigkeit so. Das ist für mich zumindest eine Erklärung, dass er versucht, so diesen Kreislauf der Ungerechtigkeit zu unterbrechen, um später wieder Gerechtigkeit dort zu haben. Ein zweites, was wir aus dem Text lernen können, denke ich, ist, Gott ist gefühlsmäßig involviert in unsere Welt. Wenn man Hosea liest, dann ringt Gott innerlich mit sich selbst. Er ist enttäuscht von seinem Volk, traurig. Vorhin in den 10 Geboten, da stand, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott, ein eifersüchtiger Gott. In der Psychologie, da unterscheidet man zwei Arten von Eifersucht. Einmal die unbegründete Eifersucht, dass ein Partner denkt, ich werde hier betrogen, obwohl es keine Anzeichen gibt, obwohl es nicht ist. Und das wird alles ins Denken projiziert und in die Ängste. Also eine Eifersucht, die gar nicht sein müsste, sondern aus einer anderen Angst hervorkommt. Und die begründete Eifersucht, in der Anzeichen vorhanden sind. Ja, da geschieht eine Affäre. Und da entsteht etwas in der Partnerin oder im Partner, weil diese Affäre vorhanden ist. Und Gott hat diese begründete Eifersucht in sich, weil die Menschen ihm die Beziehung versagen. Er leidet darunter. Und das sehen wir, dass Gott, wir sehen sozusagen, Gott ist nicht einfach nur stoisch in sich ruhend, dass er nicht bewegt wird, dass er nur eine Idee ist, sondern er ist eine Person. Vom Wesen her Liebe. Aber die Liebe sagt nicht, ach, ist egal, dass fremdgegangen wird. Das berührt mich nicht innerlich. Und ich muss sagen, als christlicher Theologe, der Verweis auf Jesus zeigt es. Nicht nur am Kreuz. Auch hier sehen wir, Jesus leidet mit Menschen. Als Lazarus stirbt, weint er. Er ist wütend, als das Gebetshaus in ein Kaufhaus umgewandelt wird. Und er freut sich mit den Kindern. Er herzt sie, er lächelt sie an. Er ist von den Gefühlen involviert. Und das sehen wir auch bei Hosea. Er ist involviert. Er sagt nicht einfach, ach, ist egal, was die da machen. Nein, es berührt ihn. Das sehen wir in Teil 3 auch nochmal genauer, wie das in ihm rumort, in ihm zu einem Kampf führt. Gott lässt sich beeinflussen oder lässt das nicht kalt, was wir hier tun, damals und auch heute. Ja, ich glaube, er freut sich mit uns, wenn wir fröhlich sind, wenn wir mit dem Kind uns freuen, das gerade Fahrrad fahren lernt. Da freut er sich mit. Er weint mit denen, die um jemanden trauern, weil sie jemanden verloren haben. Er ist wütend über die globale und Ungerechtigkeit von Menschen ausgeübt und erhalten. Er leidet mit Migranten, die übers Mittelmeer kommen, die fliehen müssen. Gott fühlt mit. Jetzt ist die große Frage, wirkt er auch hinein? Bei Hosea sagt er ganz klar, so bleibt es nicht, ich wirke hinein in die Geschichte. Und ich glaube auch, dass er bei uns in unser Leben hineinwirkt. Ich bin da nicht so mutig und ich glaube, wir können das auch gar nicht so unterscheiden. Wo ist das jetzt Wirken Gottes? Es gab, als es die Tsunamis gab, einige Theologen, die sagten, ja, das ist eine Strafe Gottes für Städte, die gegen Gott handeln. Und ich glaube, das kann ich so nicht sagen, ob das Gottes Gericht war. Es gibt andere Menschen, die sagen, ja, es ist ein Gottesgeschenk, dass wir ein vereinigtes Deutschland haben. Da haben Menschen für gebetet, da haben Menschen für gekämpft und Gott hat es uns geschenkt. Da hat Gott mit den Menschen gewirkt. Hosea, ein Text, der schon etwas schwierig ist, wo er Menschen sagt, du bist nicht mein Volk. Wer Kapitel 2 weiterliest, der sieht direkt auch schon Hoffnungsschimmer, weil er dort dann den Menschen sagt, eines Tages werdet ihr wieder mein Volk sein, dann werde ich Erbarmen haben. Dann wird in Jezreel keine Blutschuld sein, sondern Freude. Aber wir haben jetzt nur das erste Kapitel. Und da ist der Ernst im Fokus, dass es Gott ernst ans Herz geht, dass wir ungerecht sind, wenn Menschen ungerecht sind. Und dass er damals so eingegriffen hat und gesagt hat, ich muss hier etwas beenden, um irgendwann wieder was Neues aufbauen zu können. Nächste Woche Teil 2 mit Achim Wellnitz, der nochmal ins Detail hineingeht. Wo war jetzt genau das Problem in Israel? Ich habe zum einen soziale Ungerechtigkeit einfach so grob genannt und dort wird es dann nochmal ein bisschen runtergebrochen, wenn wir uns gemeinsam Kapitel 4 anschauen. Amen. Jesus, der geht mit uns. Und wir wissen durch ihn, ja, kommt her zu mir, alle Mühseligen, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir wissen durch ihn, dass er ein Gott ist, der mit uns geht. Und wir singen zu ihm, Jesus, mein Freund. Herzliche Einladung nächste Woche Teil 2 über Hosea mit Achim Wellnitz hier. Gleich herzliche Einladung nach dem Gottesdienst, das gemeinsam Mittag zu essen im Café Johannes. In der nächsten Woche, Mittwoch, fängt die BMT an, die Bundesmitarbeitertagung des CVJMs auf Borkum. Herzliche Einladung dafür zu beten und die Menschen dort zu begleiten. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Eine Sache haben wir noch, bevor wir weitermachen.
Ich möchte euch herzlich einladen, heute um 18 Uhr einen Abend, in dem man die Vielfalt von Barmen kennenlernen kann, mit Musik und Tanz. Es kommt ein polnischer Chor, die Annika Boos kommt, die Dörte aus Heckinghausen kommt, arabische Liebeslieder und türkische Instrumentalmusik. Es wird getanzt und ganz viel Raum, um selbst mitzumachen. Für Essen ist gesorgt. Wir würden uns freuen, wenn ihr durch diesen Abend kommen und die Vielfalt und die Buntheit unseres Stadtteils kennenlernt. Danke.
Hier im Paul-Gerhardt-Haus. Gestorben und in der vergangenen Woche begraben, Rolf Deutermann im Alter von 71 Jahren.
Vater, wir danken dir für die Zeit mit dir. Wir konnten zur Ruhe kommen und auf dein Wort hören. Vater, hilf uns, dass du immer unser einziger Gott bist, dass wir dir vertrauen können. Wir danken dir, dass du mit uns fühlst, immer, ob es uns gut geht oder schlecht. Vater, wir danken dir für das Leben von Herrn Deutermann. Wir bitten dich, nimm ihn bei dir auf. Tröste seine Familie, seine Freunde und alle, die um ihn trauern. Sei du allen Menschen nahe, die um einen anderen trauern. Gib ihnen Kraft, sei für sie ein Licht am Ende des Tunnels. Vater, wir bitten dich für die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde. Ältere Menschen haben so die Möglichkeit, miteinander Zeit zu verbringen und Impulse für ihr Leben zu bekommen. Die Gemeinschaft tut ihnen gut und stärkt sie. Gib den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kraft für ihre Arbeit, immer wieder neue Ideen und die richtigen Worte im Kontakt mit den Senioren. Vater, wir bitten dich für die Kinder, die morgen wieder zur Schule gehen. Behüte sie auf ihren Wegen, gib, dass sie fröhlich zur Schule gehen können. Hilf den Lehrerinnen und Lehrern dabei, die Kinder gut zu begleiten und ihnen beim Lernen zu helfen. Sorge du für ein gutes Miteinander in der Schule. Vater, wir bitten dich für die Bundesmitarbeitertagung des Westbunds. Behüte alle auf dem Weg, gib eine gute Gemeinschaft und lass die Mitarbeiter gestärkt zurückkehren. Vater, wir bitten dich für die Arbeit der ausländischen Partnerkirchen, die ihre Gebäude pflegen müssen und wollen. Es braucht einen einladenden und sicheren Treffpunkt, damit sich Christen versammeln können. Ein gutes Gebäude, eine gute Ausstattung ist auch wichtig, um andere zu dir einladen zu können. Sei du mit deinem Segen dabei. Vater, es gibt so viele Themen, die uns bewegen. Unser Klima, der Brexit, die Lage der Kurden und Türken, die Not unserer Nachbarn und so vieles mehr. Danke, dass du uns zuhörst und wir bei dir alles abgeben können. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus Christus, der Auferstandene, sagt: Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Gemeinsam singen wir das Abschlusslied.